Dankeschön. Ja, sehr gut. So. Genau, Abraham ist runtergefallen. Den hätte ich eigentlich auch unten liegen lassen können, aber weil ich ja Abraham wirklich als Glaubensvater in Ehren halten will, habe ich den gleich wieder dran geklebt. Heute geht es nämlich so ein bisschen um ein bisschen mehr Storytelling. Story from the Old Testament, aus dem Alten Testament. Darum geht's heute und deswegen habe ich mal die drei Konsorten hier dran geklebt. Die sind eigentlich aus einer älteren Predigt von mir, aber einfach um mal ein kleines Bild vor Augen zu haben, worum es geht heute. Es geht nämlich um einen der sogenannten Urväter. Das hier sind die Urväter. Und das sind nämlich Abraham, Isaak und Jakob, genau. Und wie man sehen kann, Jakob ist jetzt gerade hier der Höchste. Heute geht es um Jakob, genau. Das sind die Urväter, wie wir es eben schon im Eindruck auch gehört haben. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, hat ihn berufen und hat ihm große Verheißungen gegeben. Also hat ihm Dinge zugesagt. Und das ist vielleicht ein zentrales Wort, um das es heute geht. Vielleicht schreibe ich das mal eben auf. Das ist dieses Wort Verheißung. So, ich mach's mal so, dass man es hoffentlich gut lesen kann. Das mache ich extra deswegen, weil es ist kein typisches Wort in unserem deutschen Sprachgebrauch. Und wir haben ja auch viele unter uns, die noch die deutsche Sprache lernen. Also Verheißung, das braucht ihr nicht für die B1 oder B2 Prüfung oder so, dieses Wort. Aber in der Bibel ist es ein sehr zentrales und wichtiges Wort. Deswegen will ich es einmal kurz erklären, was Verheißung eigentlich bedeutet. Verheißung bedeutet etwas Großes, etwas Bedeutsames ist uns sozusagen versprochen. Also man könnte auch sagen, es ist wie ein Versprechen oder wie eine Ankündigung. Ja, da wird etwas kommen. Und es ist irgendwie etwas, was eine Bedeutung hat. Man könnte auch sagen, eine Verheißung ist so ein bisschen etwas Ähnliches wie ein Ziel. Da geht's hin. Nur ein Ziel ist, wenn ich von einem Ziel spreche, dann ist es mehr so etwas, da will ich hin, das ist mein Ziel. Aber eine Verheißung ist etwas mehr, dass jemand anders mir sagt, und in der Bibel ist es Gott, der das sagt, also von höchster Autorität, der nicht sagt, das ist das, wo du hin willst, sondern Gott sagt, das ist das, wo du hin gehörst. Okay? Und um Verheißung wird es heute relativ viel gehen, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen erklärt und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn ich jetzt öfters mal von der Verheißung spreche. Genau, ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen über diese Urväter, besonders über Jakob eigentlich nur über Jakob. Aber davor möchte ich noch kurz sagen, also Jakob, das kann ich schon mal voranstellen, der hatte halt auch diese große Verheißung, die Abraham schon bekommen hat. Die ging dann auf Isaak über und dann auch auf Jakob. Und Jakob wusste das, dass da eine große Verheißung auf seinem Leben liegt. Und diese Verheißung ist eigentlich besonders, besteht aus drei Hauptpunkten. Das ist einmal ein Land, was ihm zugesagt ist. Du wirst ein Land in Besitz nehmen, das Land Kanaan. Der zweite Teil der Verheißung ist, du wirst ein großes Volk werden, ein großes Volk wird aus dir hervorgehen. Und der dritte Teil der Verheißung ist, durch dich werden alle Völker der Erde, alle Menschen der Erde gesegnet werden. Das ist eigentlich diese sehr schwergewichtige Verheißung, die auf Jakob so lastete. Und das ist natürlich eine sehr spezielle Verheißung für diese Urväter. Aber ich will ja jetzt nicht nur davon erzählen, sondern es geht ja auch für uns so ein bisschen darum, was kann ich auch daraus für mich mitnehmen. Aber wisst ihr, auch wir haben ja vielfältige Verheißungen. Ja? Also die Bibel ist voll mit Verheißungen, die sich nicht nur irgendwie an spezielle Personen wie keine Ahnung, ne, einen von denen richten oder wie Mose oder Petrus oder was weiß ich, große Figuren, sondern auch allgemeine Verheißungen, die auch für uns gelten. Ja? Zum Beispiel die Verheißung, die jeder von uns hat, steht in 1. Johannes 2, Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Also zu Verheißung, das Verb ist verheißen. Ja, ich gebe dir dieses Versprechen sozusagen. Das ist die Verheißung, die Gott uns verheißen hat, das ewige Leben. Also das ist zum Beispiel auch eine große, gewichtige Verheißung, die auf uns irgendwie lastet. Aber es gibt auch noch, also kann man natürlich sagen, ja, das ist eine Verheißung, aber die gilt ja, die ist ja irgendwie wirklich in weiter Zukunft, wenn man so zumindest irgendwie so in meinem Alter denkt, das kann ruhig noch ein bisschen dauern, ja, bis ich da mal hinkomme. Die liegt vielleicht in weiter Zukunft, die betrifft ja gar nicht dieses Leben hier. Aber es gibt auch viele Verheißungen, die haben ganz konkret mit unserem Leben zu tun. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Einmal unsere Gemeindevision, ja, Johannes 10, Vers 10, Leben in Fülle ist uns verheißen. Leben in Fülle, ja, was auch immer das dann konkret bedeutet, aber es klingt gut, oder? Eine andere Verheißung ist, dass unser Leben zum Beispiel eine Bedeutung hat. Ja, im Epheser 1 steht, wir sollen ein Lob von Gottes Herrlichkeit sein. Oder, dass unser Leben Bedeutung hat. Jesus sagt, wir sollen das Licht der Welt sein. Oder er sagt in Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Große Bedeutsamkeit auf unserem Leben, große Verheißung. Oder auch, dass gute Dinge in unserem Leben passieren. Zum Beispiel Johannes 15, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ja. Oder, das müsste Philipper 1, glaube ich. Ich glaube, es ist in Philipper 1, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Okay, diesmal lassen wir Abraham mal. Wir lassen Abraham seinen Frieden. Rest in peace. Also, er wird auch etwas zu Ende bringen. Oder Römer 8, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten, zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken. Große Verheißungen, große Versprechungen von Gott. Oder auch ein Leben in Freiheit ist uns auch verheißen. Ja? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, zum Beispiel 2. Timotheus 1, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht oder wie auch immer man es übersetzt. Also ein freies Leben, was sich entfalten kann, ja, was kräftig ist. Denn zur Freiheit hat Christus uns befreit, Galater 5. Und mehr, viel, viel mehr. Die Bibel ist voll mit ganz vielen Verheißungen für unser Leben. Und vielleicht hast du auch so ganz persönliche Verheißungen irgendwie bekommen. Vielleicht so eine Bibelstelle, wo du sagst, ja, die ist besonders für mich so relevant. Da habe ich gemerkt, das ist gerade so ein Knackpunkt für mich. Das ist eine Verheißung irgendwie, die spricht besonders in mein Leben. Aber vielleicht hast du auch mal so ein prophetisches Wort bekommen von jemandem. Ja, ich hab den Eindruck gehabt, ich habe dich da und da gesehen oder so. Du hast irgendwie bestimmte Verheißungen, wo du weißt, ja, das ist etwas, das hat in irgendeiner Weise, irgendwie spüre ich das oder irgendwie habe ich das mal gehört, dass Gott zu mir sagt, da gehörst du hin eigentlich. Da gehörst du hin. Die große Frage ist ja jetzt, wenn wir sagen, es gibt A und es gibt B meinetwegen. A ist da, wo ich jetzt irgendwie hier stehe vor euch und B ist irgendwie, ja, diese Verheißung, ja. Dann ist ja die große Frage, wie komme ich denn dahin von A nach B? Wie komme ich von A nach B? Wie kann ich irgendwie in diese Verheißung reinkommen? Und die Kernfrage eigentlich, die mich zumindest damit beschäftigt, die auch heute Thema sein soll, ist es meine Aktion, die mich von A nach B bringt, oder ist es einfach der Glaube? Also sollte ich aktiv werden, sollte ich darauf hinarbeiten oder sollte ich einfach Gott vertrauen, dass er mich da irgendwie hinbringt? Das soll mal so ein bisschen unsere Frage heute sein. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen in das Leben von unserem guten Jakob. Also, ich habe kein Kleingruppenmaterial gemacht, muss ich gestehen, habe ich nicht geschafft. Ich habe auch keine Bibeltexte zum Mitlesen, nur die Stellenangaben auf der PowerPoint. Also, wenn ihr die Predigt nochmal nachbereiten wollt, dann lest einfach mal also 1. Mose 32 und 33, die beiden Kapitel. Am besten noch mit davor und dahinter auch noch oder davor auch noch, aber das sind so die Kapitel, um die es geht. Ich werde probieren, die ein bisschen zu erzählen und dann entscheidende Stellen auch vorzulesen. Also, Jakob, genau, ist der Sohn von Isaak, wird geboren von Rebekka. Jakob hat noch einen Bruder, ja, also, und vielleicht einmal kurz, genau, also, ich habe ja gesagt, diese Verheißung hat Abraham bekommen und diese ganze Familie, auch Isaak und dann Jakob, die leben schon in diesem Land, was ihnen verheißen ist. Aber sozusagen noch nicht, dass sie sagen können, das ist unser Land, sondern wir leben hier so in Zelten und so, ziehen ein bisschen umher. Aber sie sind zumindest eigentlich schon an dem Ort, der ihnen verheißen ist. Und dann wird Jakob geboren und sein Bruder Esau. Die Beziehung zwischen Jakob und Esau, die war nicht so... Ja, nicht so. weil eigentlich die beiden waren Zwillinge, aber Esau war der Erstgeborene und der Erstgeborene ist eigentlich der Erbe, der alles weiterführt und so weiter. Aber Jakob hat seinen Bruder betrogen, sehr, sehr listig und hat sich quasi mit so dem ersten Deepfake der Geschichte oder so, hat er sich quasi das Recht, der Erstgeborene zu sein, hat er sich als Zweitgeborener erschlichen und hat sein Bruder Esau ziemlich mies betrogen. Als Esau davon Wind bekommt, direkt danach, merkt Jakob, oh Backe, mein Bruder, der ist auch viel stärker als ich und der schreckt vor nichts zurück, jetzt muss ich weg hier. Und Jakob flieht, mittellos, ja, flieht in ein anderes Land, wo seine Familie ursprünglich herkommt, wo sein Großvater Abraham, der schon abgestürzt ist, herkommt. Und dort baut er sich ein neues Leben auf, sozusagen ganz im Exil, ganz woanders. Und dort heiratet er, am Ende sind es 4 Frauen, ja, Altes Testament, und kriegt viele Söhne und kriegt viel Besitz, ja, er wird wirklich reich dort. Aber eines Tages spricht Gott zu ihm und erinnert ihn daran, wo er eigentlich hingehört und sagt, geh zurück. Geh zurück in dieses Land. Es gibt da nur leider ein Problem. Jakob hatte so ein bisschen die Vermutung, wenn ich jetzt dahin zurückgehe, könnte es relativ wahrscheinlich passieren, dass ich meinem Bruder über den Weg laufe. Weil wenn man so einen großen Besitz hat und so wie Jakob, zig Herden mit was weiß ich wie vielen Tieren und so weiter, dann kann man ja nicht unbemerkt irgendwo so im Wald sich ein kleines Hüttchen bauen, sondern Esau würde früher oder später davon mitbekommen. Das war die Challenge, die er hat. Aber Jakob macht sich trotzdem auf den Weg und ich will jetzt mal einmal kurz lesen, Kapitel 32, Vers 5. Weil Jakob hat sich schon gedacht, okay, Esau, das wird ein bisschen heikle Angelegenheit, aber wenn ich ihn so ein bisschen schon mal darauf vorbereite, dass ich wiederkomme, dann wird das vielleicht schon. Und er sagt so, er schickt so ein paar Boten los und sagt, sucht mal meinen Bruder Esau. Und wenn ihr den gefunden habt, dann sagt ihm, bringt meinem Herrn Esau die Nachricht von mir. Dein Knecht Jakob lässt dir ausrichten. Ich war bei Laban, also das war... da sein Onkel, wo er war, ich war bei Laban in einem fremden Land und bin bis jetzt bei ihm geblieben. Dort habe ich viel Besitz erworben. Rinder und Esel, Schafe und Ziegen, sowie Knechte und Mägde. Das lasse ich dir, meinem Herrn, mitteilen, damit ich Gnade bei dir finde. Also so ein bisschen, ja, ich nenne ihn mal schon mal meinen Herrn und sage, ich brauche da ein bisschen Gnade bei dir. Und ach, weißt du, guck mal, ich bin auch gesegnet worden, ich bin jetzt ein erfolgreicher Mann, wir können doch bestimmt irgendwie so, können doch mal ein bisschen das Alte hinter uns lassen, ich habe jetzt viel Besitz und so, vielleicht können wir auch ein bisschen verhandeln oder so, ja, aber so, also er hat sich schon so ein Stück weit vielleicht auch gedemütigt, hat gesagt, okay, ich sag mal, er ist mein Herr und ich bin dein Knecht und so, aber hat das gereicht, wäre jetzt so die Frage. Weil die Boten antworten ihm direkt und kommen zurück und sagen, jo, als Esau davon gehört hat, hat er sofort beschlossen, ach wie schön, mein Bruder Jakob, dem komme ich mal entgegen und ich nehme gleich mal 400 Männer mit. so ein kleines Begrüßungskomitee, ne? Wie hättet ihr euch gefühlt an Jakobs Stelle, so mit der Message, oh, dein Bruder kommt dir entgegen, hat 400 Mann dabei. Jakob hat plötzlich gemerkt, okay, diese Situation ist wirklich ernst. Diese Situation ist wirklich ernst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich und meine ganze Familie niedergemetzelt werden, die ist sehr hoch. Und ich glaube, das war eine realistische Einschätzung, ganz ehrlich. Also fängt Jakob an zu beten, erinnert Gott an seine Verheißungen und dann macht er eine Strategie. Er teilt seinen Besitz in 6 Herden ein und die schickt er voraus, alle einzeln. Und zwar alle Sorten von Tieren, die er hatte. Widder, Schafe, Kamele, Rinder, Ziegen, all das schickt er voraus. So Stück für Stück, immer mit einem Hirten dabei und so, oder ein paar, die treiben das an, Esau entgegen. Und die mussten immer dann sagen, wenn ihr Esau seht, sagt ihm, das ist ein Geschenk von deinem Bruder. Der kommt auch bald, Jakob kommt auch noch, aber das ist schon mal, hier gehört alles dir, wir gehören dir und diese ganzen Schafe, kannst du alles haben. Am Ende bleibt nur noch Jakob mit seiner Familie und wahrscheinlich einem Rest von seinem Besitz, aber es dürfte nicht mehr so viel gewesen sein. Bleibt zurück. Sie kampieren an dem Jabok, an diesem Fluss, und mitten in der Nacht steht Jakob plötzlich auf und weckt alle, die bei ihm sind, seine ganze Familie, seine Söhne, er hatte wahrscheinlich schon noch ein paar Knechte und so da und noch die ein paar Tiere übrig, bringt die alle über diesen Bachlauf rüber, über diesen kleinen Fluss und bleibt alleine zurück, mitten in der Nacht an diesem Ufer. Das wollen wir jetzt mal lesen. Das ist ab also 32, Vers 26. Jakob blieb alleine zurück und plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Also, der hat ja keine Taschenlampen oder sowas, da war wahrscheinlich ein bisschen Mondschein. Und er bleibt dann irgendwie zurück, allein an diesem Ufer, und plötzlich raschelt da was neben ihm und da ist plötzlich ein Typ, der greift ihn an. Ja? Und die kämpfen miteinander und die ringen. Aber er sah, dieser Mann sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk so, dass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Aber Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das heißt Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Und er erwiderte, wozu fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte an seiner verrenkten Hüfte. Und als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Also, was für eine krasse Situation ist das hier. Plötzlich bleibt Jakob da zurück und man kann sich erstmal die Frage stellen, warum bleibt Jakob denn dort zurück, alleine, mitten in der Nacht? Warum macht er das? Ich glaube, dass es daran lag, dass Jakob gemerkt hat, okay, diese Situation hier, die ist so ernst, die ist so wichtig und ich habe jetzt alles getan, was ich konnte. Ja? Ich habe diese ganzen Geschenke vorausgeschickt und so weiter. ich bin mit meinem Latein am Ende. Und immer noch habe ich Angst und immer noch weiß ich nicht, werde ich das überleben. Ich habe eigentlich nur noch eine Option. Ich brauche wirklich Gottes Hilfe, ja. Ich brauche seinen Segen. Und ich glaube, dass er schon mit diesem Blick darauf, er wusste nicht, was ihn erwarten würde, aber er wusste, ich muss irgendwie nochmal Gott die Gelegenheit geben, zu mir zu sprechen. Deswegen schickt er alle weg und geht alleine, bleibt alleine mitten in der Nacht dort in der Stille. Und Gott begegnet ihm auf diese krasse Weise, dass jemand mit ihm ringt und die beiden irgendwie so wie dieses Gleichauf sind. Und es ist wirklich ein Ringen. Und das ist mal unsere erste Station. Mach mal hier so eine Eins. Ich schreibe mal Kämpfen. Und Empfangen. Kann man das lesen? Weiß nicht. Die erste Station, um die es heute geht, ist Kämpfen und Empfangen. Jakob kämpft sich durch und am Ende empfängt er einen Segen und er kann weitergehen. So, wir lesen mal weiter. Jakob blickt auf, sieht Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Genau. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde, also seine vier Frauen mit ihren Kindern. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss kamen Rahel und Josef. So, das heißt, Jakob teilt dann, er hat ja schon seine ganzen Tiere losgeschickt, jetzt teilt er nochmal seine Familie auf und schickt sie auch los. Und denkt so, okay, alles klar, du schickst alles voraus, was du irgendwie hast. Aber interessant ist, dann steht dort, er selbst zog vor ihnen her. Jakob geht vorne sozusagen und seine ganze Familie kommt hinter ihm. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Ich nenne diesen Punkt mal Vorangehen. Das ist jetzt der zweite, ja. Vorangehen in Demut. Jakob geht voran, er geht allen voraus, aber das in totaler Demut. 7-mal wirft er sich zu Boden und man muss bedenken, die ganze Zeit humpelt er auch noch. Ja? Er humpelt voraus und läuft seinem Bruder entgegen. Interessant ist dann, Vers 4, bis er bei seinem Bruder angekommen war, haben wir gelesen. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Also das ist eigentlich der Hammer, oder? Also das ist eigentlich ein absolutes Wunder, was dort geschieht. Eine tiefe Versöhnung, ja. Da werden gar keine Worte gesprochen. Die weinen einfach nur, die fallen sich um den Hals. Ein absolutes Wunder, ein absoluter Durchbruch, der dort passiert an dieser Stelle. Dann geht's weiter, ja, Esau fragt dann, okay, was sind denn das noch hier für Leute und was sind das für ganze Herden und so. Dann stellt Jakob ihm seine Familie vor und sagt, hey, diese ganzen Herden, die gehören alle dir. Esau sagt, ach, das brauche ich doch gar nicht, ich habe genug, das kannst du behalten. Aber Jakob sagt, nein, nimm. So lange, das ist so typisch orientalisch, ja, er wird so lange bedrängt, bis Esau dann sagt, okay, gut, alles klar, nehme ich jetzt. Wir haben noch eine dritte Station, die fand ich auch nochmal sehr interessant. Also es findet diese krasse Versöhnung statt und dann sagt Esau zu Jakob, lass uns aufbrechen und weiterziehen. Ich will dich begleiten. Also Esau sagt, wow, wie cool, Mann. Wir Brüder, wir sind wieder zusammen. Komm, hey, jetzt gehen wir zusammen. Du kriegst Land von mir, keine Ahnung. Komm einfach mit, lass uns wieder wirklich in Frieden miteinander leben und so. Aber Jakob entgegnete, mein Herr, du weißt, dass ich ja noch Kinder habe, die klein sind. Außerdem habe ich bei den Schafen, Ziegen und Rinden Muttertiere dabei, die noch säugen. Und wenn man nur einen Tag sie zu lang und heftig antreibt, dann kommt doch die ganze Herde um. Mein Herr soll seinem Knecht vorausziehen. Und ich selbst, ich komme dann langsam nach, so schnell wie es den Tieren und meinen Kindern möglich ist. Das ist doch irgendwie interessant. Ich nenne diesen Punkt mal Realismus im Durchbruch. Also, plötzlich, Jakob erlebt diesen Durchbruch, ja. Sein Bruder nimmt ihn wieder auf. Er kann in das verheißene Land reingehen, ja. Plötzlich geschieht eigentlich das, worum er so gerungen hat, ja. Und Esau irgendwie auch merkt, hier ist was Besonderes und denkt, wow, ey, jetzt können wir wieder richtig zusammen, ja, Brüder sein wie früher. Aber Jakob bleibt realistisch und klug. Denn er weiß, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht lange gut gehen. Nur weil Gott mir hier an dieser Stelle einen Durchbruch geschenkt hat, nur weil Gott mich in diese Verheißung hineingesetzt hat, heißt es deswegen nicht, dass deswegen plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das kann auch heißen, ja, nur wenn du jemandem vergeben hast und dich mit jemandem versöhnt hast, dann muss das auch nicht bedeuten, dass ihr wieder Best Friends forever seid. Und Jakob wusste das auch. Er bleibt realistisch und er handelt klug. Und er sagt, hey, ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Übrigens, also Jakob hat sich immer sehr gewunden an der Stelle auch. Er sagt, ja, ich komme dann später nach. Kommt er aber gar nicht. Er geht woanders hin. Esau und er begegnen sich wahrscheinlich nur noch einmal bei der Beerdigung von seinem Vater Isaak. Und ich glaube, auch wenn Gott uns Durchbrüche schenkt und uns in Dinge hineinführt, ist es trotzdem wichtig, dass wir wissen, wir werden immer noch Herausforderungen haben und wir müssen immer noch klug handeln. Ich habe die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich von A nach B? Bei Jakob haben wir jetzt hier so ein kleines Beispiel gesehen, wie er dorthin kam. Und die Frage war ja, ist es das, was wir tun? Ist es unsere Aktion? Oder ist es das, was Gott tut und ist es nur an uns zu glauben? Und ich glaube, dass diese Frage eigentlich die falsche Frage ist. Die führt uns in die Irre. Weil Aktionismus wird dich nicht in deine Verheißung bringen. Aber Passivität zu sagen, bin ich mal gespannt, wie Gott das macht. Ich warte mal ab, wie er das hinbekommt, wird dich auch nicht in deine Verheißung führen. Biblischer Glaube bedeutet immer, dass ich aus dem Glauben auch handle. Wir haben zurzeit ein Bibelseminar über Jakobus und einer der exponierten Verse, sehr provokant in Jakobus, ist, der Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn Jakob gesagt hätte, die Verheißung ist ja irgendwie da, gut, Gott, dann bring mich mal dahin. Ist ja jetzt irgendwie dein Job, ja? Das wäre kein echter Glaube gewesen. Das wäre toter Glaube gewesen. Wenn wir aus Glauben handeln wollen, dann müssen wir bereit sein, Schritte zu tun auf das Ziel hinzu, auf die Verheißung hinzu. Und die Frage des Glaubens ist, nicht irgendwie glaube ich, dass Gott das vielleicht irgendwie gesagt hat oder so, sondern die Frage des Glaubens ist, glaube ich, dass Gott mich befähigt hat, Schritte in meine Verheißung zu tun? Glaubst du das? Glaube ich, dass Christus in mir lebt und in mir das Werk, das er begonnen hat, auch vollenden kann? Das ist die Frage. Und da ist unser Glaube gefragt, aber auch unser Tun. Ich weiß nicht, was die Verheißung ist, die du vielleicht irgendwo im Sinn hast, wo du weißt, das ist eigentlich der Ort, wo ich hingehöre. Vielleicht hast du was vor Augen. Wenn nicht, lest mal in der Bibel, du findest viele gute Sachen. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass du Gott es zutraust, dich dahin zu bringen, und dass du Gott es besonders zutraust, dass er deine Schritte segnen wird, die du unternimmst. Deswegen, ich glaube, wir können von Jakob viel lernen. Jakob hat auch nicht alles richtig gemacht. Ganz bestimmt nicht. Aber wir können davon lernen, dass er Verantwortung übernommen hat, auch wenn diese Verantwortung bedeutete, sich bis zum Tiefsten zu demütigen. Wisst ihr, und was, damit will ich enden, was die Schritte sind, die wir tun müssen, das ist nicht immer so einfach rauszufinden. Und wir warten manchmal auf die Stimme von oben, die uns sagt, ja, wenn du in die Verheißung willst, diesen Schritt sollst du gehen. Aber es ist nicht immer so einfach rauszufinden. Deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das Glauben, den Glauben daran, dass der Heilige Geist uns führen wird, wenn wir uns in Bewegung setzen. Und dass diese dass Gott es auch ehren wird, wenn wir diese Glaubensschritte unternehmen. Ja. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass nicht in Aktionismus zu verfallen, nicht in Passivität zu verharren, sondern wirklich zu ringen darum, mit Gott im Gebet, ja, zu ringen darum, die Dinge durchzudeklinieren, konsequent voranzugehen, uns zu demütigen über Gottes Hand und Durchbrüche zu erleben. Und ich glaube, die werden wir erleben. Und dann auch zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt, wie geht's weiter? Ich will das, was Gott mir anvertraut hat, auch mein Verstand, auch meine Klugheit benutzen, um darin auch zu gehen, wo Gott mich hingeführt hat. Amen.